Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Gründer und Direktor der Denkfabrik Zentrum Liberale Moderne, ein Mann, der immer wieder klar und vernehmbar Position bezogen hat für eine stärkere Unterstützung der Ukraine und den ich sehr gerne hier heute begrüße im Studio. Ralf Füchs, herzlich willkommen.
Vielen Dank. Guten Tag, Herr Frenzel.
Wir sprechen über die Themen, die heute wichtig sind. Schönen guten Tag an alle, die dabei sind, live am Radio oder auch im Podcast. Und Sie wissen ja vielleicht, wenn Sie regelmäßig zuhören, unsere Gäste dürfen mich auch immer mal wieder überraschen mit einem Überraschungsgast. Ralf Füchs, ich würde sagen, in etwas abgewandelter Form tun Sie das heute auch. Sie haben jemanden mitgebracht. Sie sind nicht allein gekommen.
Ich habe Sora mitgebracht. Eine Dackeldame, 8,5 Monate, die noch nicht gerne alleine zu Hause bleibt. Und da meine Frau auch unterwegs ist, durfte ich sie mit ins Studio bringen und ich hoffe, sie benimmt sich gut.
Sie ist auf jeden Fall ganz vorbildlich ruhig, bisher schläft sie, nein, ne?
Ja, die hat schon ein bisschen Erfahrung. Ich nehme sie ab und zu mit zu Veranstaltungen oder irgendwelchen Sitzungen. Wenn sie ihr dann zu langweilig wird, meldet sie sich einfach ab und döst.
Ich bin mal gespannt, was so im Laufe dieses Gesprächs passiert. Vielleicht werden wir irgendwann Widersprüche auch in Form von Bällen erleben oder einfach nur ja andere Formen der schönen Begleitgeräusche heute. Ansonsten hören Sie Ralf Füchs und mich hier heute im Studio 9 im Deutschlandfunk Kultur. Herzlich willkommen. Manche Sachen kann man nicht so ohne weiteres alleine machen. Panzer liefern zum Beispiel. Polen hat jetzt offiziell bei Deutschland die Genehmigung beantragt, Leopard-Panzer an die Ukraine liefern zu dürfen. Deutschland muss dem, weil es eben das Herstellerland ist, zustimmen. So viel haben wir auch alle gelernt in den letzten Tagen und Wochen. Ralf Füchs ist mein Gast vom Zentrum Liberale Moderne, einer derjenigen, der sich immer wieder für eine stärkere militärische Unterstützung der Ukraine ausgesprochen hat. Herr Füchs, was wird die Bundesregierung tun? Ich hätte mal die Antwort im Angebot von Annalena Baerbock noch vor der offiziellen Beantragung im Gespräch mit einem französischen Journalisten.
Vous avez dit, si les Polonais l'envoient, vous ne vous y opposerez pas?
Sie haben mich richtig verstanden.
Vous m'avez bien compris.
Also, Sie haben mich richtig verstanden. Deutschland würde sich dem nicht entgegenstellen. Gibt natürlich auch noch die Antwortmöglichkeit, die wir von Olaf Scholz kennen, im Zweifel erstmal gar nichts zu sagen.
Man hat schon fast das Gefühl, dass Olaf Scholz sich in der Rolle des Sphinx gefällt. Alle rätseln, was er eigentlich vorhat im Hinblick auf diesen Krieg. Was sind eigentlich die politischen Ziele, die er verfolgt? Und ich glaube, das ist die Schlüsselfrage, auch um dieses Zögern bei der Lieferung von schweren Waffen zu erklären. Lars Klingbeil hat ja gestern Abend bei Anne Will wieder von Offensivwaffen gesprochen. Ich meine, die Ukraine führt einen Verteidigungskrieg. Das ist eine völlig künstliche Unterscheidung zwischen offensiven und defensiven Waffen. Das ist ja nicht erst seit heute ein Trauerspiel. Die Ukraine hat schon im März angefragt nach der Lieferung von Schützenpanzern und Kampfpanzern. Rheinmetall hat damals schon erklärt, ja, wir haben genügend Fahrzeuge auf Halte. Wir können jetzt anfangen, die zu modernisieren, damit wir kontinuierlich liefern können. Das heißt, wir haben 11 Monate verloren oder die Ukraine hat 11 Monate verloren, obwohl klar war, dass die Panzer sowjetischer Bauart, die sie, mit denen sie jetzt kämpfen, die sie zum Teil auch erobert haben, irgendwann zur Neige gehen werden. Ja, wegen Verschleiß, Mangel an Ersatzteilen, Mangel an Munition. Das heißt, sie sind angewiesen auf die Lieferung von modernen westlichen Panzern.
Aber Sie kriegen, wenn ich da einhaken darf, Sie kriegen ja auch viel. Also Rammstein, dieses Treffen am Freitag, hat ja mal wieder eine lange Liste an weiteren Lieferungen ergeben. Und wenn wir uns Deutschland da direkt anschauen, ist Deutschland Nummer 2 nach den USA, was Lieferungen von Waffen angeht, ja auch keine, also wir sind ja lange weg von den Helmen. Da wird ja ganz anderes Material mittlerweile geliefert. Ja, hängt das wirklich immer an diesem einen Modell oder ist es dann auch eine Debatte, die möglicherweise auch aus symbolischen Gründen nach vorne getrieben
Natürlich
wird?
Natürlich hat sie auch symbolischen Charakter, aber ich bin jetzt immer kein gelernter Militärexperte, aber nach allem, was wir sagen wissen, geht es nicht ohne eine moderne Panzer, wenn die Ukraine die besetzten Gebiete zurückerobern will. Ja, und zwar natürlich nicht alleine, sondern es geht um verbundenes Gefecht. Dazu braucht es Luftaufklärung, dazu braucht es Artillerie. Dazu braucht es auch Panzerabwehrwaffen, die russischen Panzer ausschalten können. Aber der springende Punkt ist, dass, glaube ich, Olaf Scholz immer noch die Entscheidung vor sich herschiebt, ob die Ukraine diesen Krieg wirklich gewinnen soll. Ja, sein Mantra ist ja,
soll oder kann.
Die Ukraine, ja, sein Mantra ist ja, die Ukraine darf nicht verlieren, Russland darf nicht gewinnen. Aber er hat sich nie dazu durchgerungen zu sagen, dieser Krieg wird erst enden mit einer militärischen Niederlage Russlands. Mhm. Die Alternative wäre eine Amputation der Ukraine. Ja, wenn man mit Putin jetzt verhandeln will, dann läuft das auf eine Teilung der Ukraine sagen hinaus. Und das wäre nur die Zwischenetappe zum nächsten Krieg und würde einen Rumpfstaat hinterlassen, der psychologisch, militärisch, politisch, ökonomisch so geschwächt wäre, dass die Ukraine auf lange Zeit nicht mehr auf die Beine käme.
Aber Herr Füchs, Sie sagen das so, als wolle der Bundeskanzler nicht, dass die Ukraine gewinnt. Vielleicht steckt dahinter die Einschätzung, dass sie diesen Krieg in dem Sinne so nicht gewinnen kann und dass man deswegen eine Politik vorbereiten muss, Möglichkeitsräume offen lassen muss, die genau dieser Erkenntnis oder dieser Annahme Rechnung tragen.
Ich glaube eher, dass es um zwei andere Motive geht. Das eine ist die Furcht vor Eskalation. Mhm. Und
eine legitime
die Furcht, ja, aber wenn Sie sich von der Furcht vor Eskalation leiten lassen, dann überlassen Sie Putin freie Hand seinerseits, die Gewalt immer weiter zu eskalieren, was er tut. Ja, ich erinnere mal an die Auseinandersetzung um die Frage Atomwaffeneinsatz durch Russland. Ja, das war eine Zeit lang ja, hat Putin damit gespielt, mit diesem Signal, weil er genau unsere Ängste kennt. Da gab es eine sehr klare Antwort von Seiten der USA und der NATO. Ja, sie haben nicht gesagt, was sie tun werden, aber sie haben gesagt, das wird katastrophale Konsequenzen für Russland haben. Mhm. Und seitdem ist das eigentlich vom Tisch.
Jetzt machen sie das Gleiche
mit konventionellen Waffen.
Seitdem ist es vom Tisch, aber auch unter anderem, und da sind wir wieder bei Olaf Scholz und seiner Form der stillen, der leider häufig wenig erklärten Politik, der stillen Diplomatie, die ihm offenbar mit China gelungen ist. Seine viel kritisierte Reise nach China, als viele gesagt haben, wie kannst du jetzt in dieser Situation nach China fahren? Wir haben dann beim G20-Gipfel in Bali die Ernte dieser diplomatischen Initiative gesehen, dass nämlich auch China Russland ganz klar die Schranken gewiesen hat und gesagt hat, Atomwaffeneinsatz ist unter keinen Bedingungen möglich. Erstens, und das war möglicherweise vielleicht wichtiger als die Reaktion der NATO.
Nein, ich halte da den deutschen Einfluss erstens für maßlos überschätzt. Im Zweifel ist das eine Sache zwischen den USA und China. Und China hat natürlich kein Interesse an einer atomaren Eskalation dieses Krieges. Sie versuchen, den Anschein von Neutralität zu halten. Ich bin sehr dafür, dass man versucht, China unter Druck zu setzen, dass sie auf Putin einwirken. Aber letztlich wird Putin nur einlenken, wenn er am Rand einer militärischen Niederlage steht. Man unterschätzt seine strategische Entschlossenheit, die Ukraine zu unterwerfen und die NATO empfindlich zu schwächen. Aber es ist genau, wenn dieser Krieg mit einem Desaster endet für die Ukraine und den Westen, dann wird das die Lunte an die NATO legen, wird die Spaltung Europas vorantreiben.
Sie haben gerade gesagt, die Rückeroberung der besetzten Gebiete. Wir wissen alle, dieser Krieg hat ja nicht vor knapp einem Jahr erst angefangen, sondern mit der Annexion der Krim. Schließt das für Sie auch die Rückeroberung der Krim ein, weil das ist ja natürlich auch genau die politische Überlegung, die dahinter steckt. Auch die Zurückhaltung, die ja übrigens nicht nur eine deutsche Zurückhaltung ist. Wir müssen feststellen, auch die USA haben sich dagegen entschieden, ihren schwersten Panzer zu liefern, den Abrams-Panzer.
Ja, aber nicht aus politisch-strategischen Gründen, sondern weil sie zu Recht sagen, das macht überhaupt keinen Sinn, völlig unterschiedliche Panzersysteme jetzt in die Ukraine zu liefern.
Meinen Sie, das ist der alleinige Grund?
Ja, sie liefern doch immer stärker Waffen, die auch in der Lage sind, inzwischen Ziele in Russland anzugreifen oder zumindest in den besetzten Gebieten. Ja, die USA geben Schritt für Schritt ihre Zurückhaltung auf. Ich meine, ohne sie würde die Ukraine ja gar nicht mehr existieren. Das muss man völlig nüchtern zugeben. Und die Frage der Panzer ist eine europäische Entscheidung. Ja, ein europäisches Konsortium zu bilden. Dazu gibt es die Bereitschaft vieler Staaten. Ich meine, was Olaf Scholz jetzt macht, ist doch auch ein bündnispolitisches Debakel. Wir isolieren uns immer stärker und selbst das, was Deutschland tut, ist inzwischen völlig in den Hintergrund geraten über diese sture Weigerung einer Lieferung von Leopard zuzustimmen. Im Verbund mit unseren europäischen Verbünden. Das Europaparlament hat es gefordert. Die Europäische Kommission, von der Leyen, Michel haben sich dafür ausgesprochen.
Okay, Polen, Finnland. Alles nicht die stärksten Player.
Ja, doch, aber in Europa wäre diese Entscheidung breit getragen. Mhm. Und die USA haben auch klar signalisiert, dass sie politisch dafür sind.
Die Frage, ich habe sie selbst so ein bisschen auf den Weg abgebracht mit der Frage nach den USA, aber die Frage Rückeroberung der Krim, und da sind wir ja wieder bei der Eskalationssorge, die eben manche
Die steht doch jetzt gar nicht auf der Tagesordnung. Die Ukraine konzentriert sich auf den Donbass, die Ostukraine und vor allem den Südosten mit den Häfen am Asowschen Meer, Mariupol zum Beispiel. Ja, und das ist für sie existenziell, diese Gebiete zurückzugewinnen. Die Krim ist für mich ein eigenes Kapitel. Das würde sehr, sehr hohe Verluste erfordern, sie zu erobern. Selenskyj hat zu Beginn des Krieges noch gesagt, wir können die Krim-Frage für 10 Jahre einfrieren.
Was will die SPD in der Außenpolitik? Das ist eine Frage, die sich seit einigen Monaten ziemlich laut stellt. Seitdem der große sozialdemokratische Erfolgsklassiker die Ostpolitik nicht so recht Früchte hervorgebracht hat in der jüngsten Krise. Insofern ist es interessant, seit heute gibt es eine, ja, vielleicht noch nicht vollständige Antwort, aber ein Antwortversuch in Form eines Strategiepapiers, das gerade der Presse vorgestellt wurde in Berlin. Ich will darüber sprechen, weiterhin mit Ralf Füchs vom Zentrum Liberale Moderne und mit Frank Kapellan aus unserem Hauptstadtstudio, der das Ganze nämlich verfolgt hat, der das Papier kennt und uns sagen kann. Hallo Frank, was steht drin?
Ja, was steht drin? Die SPD will die Außenpolitik neu auf die Beine stellen. Sozialdemokratische Antworten auf eine Welt im Umbruch, so ist das Papier, 21 Seiten stark überschrieben, und da geht es darum, dass die Zeitenwende gewissermaßen auch bei den Sozialdemokraten ankommen soll. Da geht es darum, das Verhältnis zu Russland neu zu sortieren, aber auch das zu China, auch das zu den Vereinigten Staaten. Und was ganz interessant war, Lars Klingbeil, vielleicht hört man es im Hintergrund noch, redet gerade noch im Willy-Brandt-Haus, hat dieses Papier der Presse vorgestellt, was im Grunde auch zusammenfasst, was er vor einigen Monaten im Oktober bereits bei der Friedrich-Ebert-Stiftung erklärt hatte. Ich möchte kurz einspielen, was ich besonders interessant fand, dass er, Lars Klingbeil, der Co-Vorsitzende der SPD, gesagt hat, Deutschland müsse nun endlich eine Führungsmacht werden.
Es gibt international europäisch eine starke Erwartung an Deutschland, dass wir einer Verantwortung, die gewachsen ist in den letzten Jahrzehnten, dass wir dieser gerecht werden. Viele sehen in Deutschland einen Partner, um Frieden, Sicherheit und Wohlstand zu schaffen. Und wir sagen in diesem Papier sehr klar, dass es an der Zeit ist, mit einer jahrzehntelangen Zurückhaltung, auch die es manchmal gegeben hat, dass wir diese Zurückhaltung ein Stück weit aufgeben, dass wir stärker Führung übernehmen.
Ja, und da sind wir dann mittendrin im Thema, in der aktuellen Entwicklung. Denn Führungsmacht zu sein und eine Führungsrolle zu spielen, das wird ja gerade Olaf Scholz, dem Bundeskanzler, in diesen Tagen vorgeworfen, dass er das eben nicht tut.
Tja, ich weiß nicht, ob schon einer der Journalisten, der Journalistin dort im Raum die Chance hatte, genau auf diesen Widerspruch hinzuweisen. Aber ich lege ihn erstmal Ralf Füchs vor an dieser Stelle. Hm. Also der SPD-Vorsitzende, Co-Vorsitzende Lars Klingbeil spricht so. Und wenn ich Sie recht verstanden habe, haben Sie nicht den Eindruck, dass der Kanzler entsprechend handelt?
Ja, bisher macht ja die deutsche Politik eher den Eindruck, dass sie immer noch dem Motto folgt, Hannemann, geh du voran. Und eben nicht ins Risiko gehen will. Ja, wenn sie können nicht Führungsmacht sein, global in einer, wie Lars Klingbeil zu Recht sagt, Welt des Umbruchs und der Konflikte, wenn sie nicht auch bereit sind, ins Risiko zu gehen und wenn sie nicht bereit sind, auch militärisch Verantwortung zu übernehmen. Und da bin ich mir nicht sicher, wie weit die Zeitenwende der SPD wirklich schon angekommen, bei der SPD angekommen ist. Wenn man etwa die Finanzplanung für die Bundeswehr sich anschaut, dann sind wir auch mit diesen 100 Milliarden Sondervermögen immer noch weit davon entfernt, dass die Bundeswehr tatsächlich ihre Aufgaben im Bündnis wahrnehmen kann. Gleichzeitig finde ich gut, dass die SPD einen solchen Prozess begonnen hat. Das ist für sie nicht einfach. weil ich würde sagen, eine romantisierte Version der Entspannungspolitik, die sagen, die machtpolitische Dimension ausklammerte, war ja schon fast ihre politische Identität. Das Einzige, was sie noch außenpolitisch vorweisen konnte. Und jetzt zu sagen, Frieden, Sicherheit, ja, gegen Russland. Wir können nicht mehr die alte Politik von Handel durch Wandel so forttreiben. Wir müssen gegenüber China unabhängiger werden, stärker diversifizieren. China als systemischen Rivalen sagen, realisieren und nicht so vertrauensselig als Partner. Das sind schon richtige Schritte. Aber ich würde sagen, von Führungsrolle sind wir weit, weit entfernt.
Also ich würde das gerne unterstreichen. Also mein Eindruck ist auch der, was Lars Klingbeil da gerade gesagt hat und was in diesem Papier steht mit Blick auch auf die transatlantischen Beziehungen. Wir müssen uns von den Vereinigten Staaten emanzipieren. Das wird da erklärt. Und dann heißt es da, ich zitiere mal daraus, Führung bedeutet nicht, dass sich Deutschland über andere hinwegsetzt, sondern dass die Bundesregierung Stimmen und Perspektiven aufnimmt, stark macht und mit Initiativen vorangeht, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Und das wird ja Scholz gerade jetzt in der Panzerfrage vorgehalten, dass er da eben nicht versucht hat, eine Initiative zu ergreifen, sondern dass er den Amerikanern mehr oder weniger gesagt hat, solange ihr keinen Kampfpanzer Abrams liefert, können wir das auch nicht tun. Und da steht ja doch vieles in Europa gegen Olaf Scholz, also die Staaten der Europäischen Union, wenn man jetzt vielleicht mal von Ungarn absieht, sind ja doch dezidiert dafür, die Ukraine weiterhin auch mit schwereren Panzern zu unterstützen. Und da sehe ich nicht, wo die Führungsrolle sein soll.
Aber wenn ich das höre, was Sie da beschreiben, Frank Kapelan, frage ich mich ja fast, ist das dann fast ein innerparteilicher Druck, der da auch aufgebaut werden soll vom SPD-Vorsitzenden auf die eigene Regierung und Stichwort Führungsrolle. Wer hat denn da eigentlich jetzt außenpolitisch die Führungsrolle in der SPD?
Ja, natürlich gibt es da eine Kontroverse in der SPD. Ja. Da ist Rolf Mützenich, der dem linken Flügel eher zugeschrieben wird, der natürlich Probleme hat mit der ganzen Entwicklung. Das ist ihm ja auch jetzt von Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP vorgehalten worden. Er sei das Sinnbild eigentlich dafür, wie schwer sich die SPD damit tut, in der neuen Zeit auch anzukommen. Und Lars Klingbeil ist da schon immer etwas pragmatischer umgegangen, ist da eher Realpolitiker, eher in der Mitte der Partei verhaftet. Aber da gibt es meiner Ansicht nach immer noch diese Auseinandersetzung. Da sehen viele das Erbe von Willy Brandt in Gefahr, dass man zusehends doch weiterhin auch auf Entspannung setzen sollte. Wenn ich an die SPD-Fraktionsklausur denke, Anfang des Jahres vor wenigen Wochen, da wurde doch die Diplomatie gegenüber Russland doch ganz dezidiert nach vorne gezogen. Da ist nicht über Panzer gesprochen worden. Und da versucht jetzt, glaube ich, der Parteivorsitzende da so ein bisschen gegenzuhalten. Und das soll ja jetzt auch zu einem Diskussionsprozess führen. Man will ein neues Grundsatzprogramm verabschieden, außenpolitisch, was dann auf dem Parteitag geschehen soll, Ende des Jahres. Und im Wahlprogramm der SPD 2021, da war immer noch die Rede davon, dass man im Dialog mit Russland bleiben müsse und nicht gegen Russland agieren könnte. Und jetzt muss man viele, viele Fehleinschätzungen da korrigieren. Und einer wird sich vielleicht bestätigt sehen in stiller Genugtuung. Heiko Maas, der ehemalige Außenminister, wir erinnern uns 2018, da gab es schon mal eine Diskussion darüber in der SPD, wie verhält man sich gegenüber Russland. Später kam, dann damals gab es den Giftgasanschlag gegen Skripal und Maas hatte dann gesagt, Russland wird zunehmend aggressiver in seiner Außenpolitik. Dann kam später der Tiergartenmord, viel früher 2014 die Annexion der Krim. Und heute sagt Lars Klingbeil, ja, wir haben vieles, vieles falsch eingeschätzt und zu lange auf Dialog gesetzt.
Zwei schnelle Bemerkungen. Das eine, ich halte das für eine völlig verkitschte Interpretation des Erbes von Willy Brandt. Ja, wenn man Entspannungspolitik ausspielt gegen eine Politik militärischer Stärke. Nie war der Verteidigungshaushalt in der Bundesrepublik höher, gemessen am Bruttoinlandsprodukt als unter Willy Brandt, nämlich zwischen 3 und 4%. Ja. Ja, ja. Heute sind wir irgendwo bei 1,5 und tun es schwer mit den 2. Das heißt, Willy Brandt war sich völlig klar, dass man eine Dialogpolitik nur aus einer Basis der Stärke und der Nichterpressbarkeit gegenüber der Sowjetunion führen könnte. Und Russland ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Die Sowjetunion war eine Status Quo-Macht. Russland ist eine revisionistische Macht. Die ist noch sehr viel gefährlicher. Und das Zweite, ich schätze eigentlich Rolf Mütze nicht persönlich, halte ihn für eine grundehrliche Haut und einen integren Menschen. Aber sein letztes Interview hat mich wirklich schockiert, als er sagte, wir müssen unbedingt verhindern, wieder in eine Ära des Kalten Kriegs zu rutschen, während gerade in der Ukraine ein Vernichtungskrieg stattfindet. Ja, das grenzt an Realitätsflucht.
Man muss vielleicht zur Tonlage des Interviews dazu sagen, dass er reagierte auf einen relativ heftiges Interview von Marie-Agnes Strack-Zimmermann, von der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses von der FDP, die ja die Regierung, auch die SPD da sehr stark kritisiert hatte, und Rolf Mütze nicht dann antwortete, dieselben, die heute Alleingänge mit schweren Kampfpanzern fordern, werden morgen nach Flugzeugen oder Truppen schreien. Das ist seine tiefsitzende, und ich nehme sie ihm ab, tiefsitzende Sorge vor einer Eskalation, die wir irgendwann nicht mehr unter Kontrolle haben.
Ich glaube, der entscheidende Punkt ist zu definieren, was die Ukraine braucht, um sich gegen Russland nicht nur unter großen Opfern zu behaupten, sondern um diesen Krieg zu gewinnen. Putin wird nicht ablassen, solange er nicht am Rande einer militärischen Niederlage steht. Und das setzt die absolute Entschlossenheit des Westens voraus, die Ukraine mit den nötigen militärischen, finanziellen Ressourcen auszustatten und politisch zu unterstützen. Und wenn es daran Zweifel gibt, aus Furcht vor Eskalation, dann verlängern wir den Krieg und vergrößern die Opfer.
Große Party gestern in Paris, 60 Jahre Élysée-Vertrag, also 60 Jahre deutsch-französische Freundschaft, viele, viele Selfies. Ralf Füchs, man könnte fast sagen, wie in jeder guten Familie, fürs Foto wird gelächelt, auch wenn sonst die Fetzen fliegen. Weil so richtig gut läuft es ja beim Couple Franco-Allemand, beim deutsch-französischen Paar nicht. Ne?
Ja gut, das war natürlich vor allem eine symbolische Veranstaltung, zu betonen, dass die Fundamente der deutsch-französischen Freundschaft nach wie vor sagen intakt sind. Ich glaube übrigens auch, dass sie das sind. Also dass die politischen Konflikte, die es gibt und auch unterschiedliche Interessen in verschiedenen Fragen jetzt nicht dazu führen, dass es eine wirkliche Krise im deutsch-französischen Verhältnis gibt. Gleichzeitig muss man, glaube ich, nüchtern konstatieren, dass dieses Reden vom deutsch-französischen Motor, das auch, glaube ich, gestern wiederholt worden ist, so eigentlich nicht mehr stimmt. Ja, das hat gerade durch den Ukraine-Krieg eine Veränderung in der Dynamik im Gravitationszentrum der Europäischen Union gegeben. Wir werden künftig viel stärker mit den skandinavischen Ländern, mit den mittelosteuropäischen Ländern zu rechnen haben, die selbstbewusster auftreten und durchaus andere Positionen vertreten, nicht nur in der Frage Ukraine, auch etwa in der Finanzpolitik. So, also.
Aber ich habe ja jetzt eben gerade immer mal versucht, den Scholz-Versteher hier zu geben, auch um Sie auf Trab zu bringen, Herr Füchs. Jetzt bin ich mal der Scholz-Kritiker an dieser Stelle hier, weil ich nämlich das Gefühl habe, also was Sie sagen und beschreiben, ist richtig. Also diese Konzentration auch stärker nach Osten und auch in andere Richtungen in der Europäischen Union ist richtig, ist wahrscheinlich der historischen Situation auch gegeben. War ja übrigens, Klammer auf, auch immer ein Bedenken, das die Franzosen hatten bei allen Osterweiterungen, genau, dass sie aus dem Zentrum herausrücken. Aber Olaf Scholz tut da schon vieles nicht, was man trotzdem tun könnte. Die China-Reise, die ich vorhin angesprochen habe. Er hätte gemeinsam mit Emmanuel Macron nach China reisen können, der das gerne gewünscht hätte. Er hätte Emmanuel Macron mal eben über den Doppelwumms informieren können. Er müsste nicht unbedingt Kampfjets bei den Amerikanern einkaufen. Er müsste auch nicht vergessen, wenn man einen europäischen Raketenschild aufbauen will, die Franzosen mit ins Boot zu nehmen. Also Sie merken, meine Liste ist schon beachtlich, wo Deutschland Frankreich nicht mit ins Boot geholt hat.
Also erstens gibt es eine Tradition von deutschen Alleingängen, die sagen auch schon vor Olaf Scholz zu beobachten war. Angela Merkel hat das auch gemacht, 2015 etwa in der Flüchtlingspolitik oder als es um Nord Stream 1 und 2 ging. Nord Stream 1 war noch Schröder. Also Deutschland hat immer wieder trotz aller europafreundlichen Rhetorik das, was die jeweiligen Regierungen für das deutsche Interesse gehalten haben, ziemlich kühl durchgesetzt. Das war auch bei der Finanzkrise übrigens so. Ja, also in gewissem Maße ist das durchaus legitim, dass natürlich jeder Staat auch seine eigene Interessenpolitik macht. Dann ist immer noch die Frage, ob die richtig ist. Mhm. Aber ich würde mir schon wünschen, dass es mehr europäische Gemeinsamkeit im Handeln gibt, weil ist doch klar, wenn jetzt wieder gesagt wird, Führungsmacht Deutschland, das ist sehr relativ. Wenn überhaupt, dann kann sich die Europäische Union behaupten als Global Player gegenüber China, gegenüber Russland und auch gegenüber den USA, nicht im Sinne von Emanzipation, was wir da vorher gehört haben, das halte ich für falsch, aber im Sinne mehr eigene Verantwortung, nicht abkoppeln von Amerika, sondern mehr eigene Stärke, mehr eigene Verantwortung im Rahmen des transatlantischen Bündnisses. Dafür braucht man natürlich den deutsch-französischen Schulterschluss, aber nicht nur.
Und das ist genau das, was Emmanuel Macron, seit er Präsident ist, immer wieder anbietet. Deutschland anbietet, anderen anbietet und wo ich ja irgendwie gehofft hatte mit dem Wechsel im Kanzleramt, dass da jetzt jemand kommt und endlich mal diese ausgestreckte Hand des Emmanuel Macron annimmt. Und wir merken, also ich habe nochmal überlegt, ne, wann, ich habe jetzt gerade Bilder eingespielt, gesehen auch 50. Jahrestag, da waren es Merkel und François Hollande. Lief auch nicht so gut. 20 Jahre davor, 40. Jahrestag, war es ein Paar, bei denen es besser funktionierte. Das war Gerhard Schröder und Jacques Chirac. Und jetzt will ich gar nicht an Helmut Kohl und Mitterrand erinnern. Ja. Das war natürlich nochmal eine ganz andere Liga, wo ich mich dann auch manchmal frage, gibt es nicht auch so dieses politische Momentum, dieses Bedürfnis, dass da zwei zusammenkommen und sagen, lass uns die Sache jetzt nach vorne bringen, das spüre ich nicht.
Wenn Sie unterschiedliche Zielvorstellungen haben, nutzen natürlich alle Appelle nichts. Ja, das ist in der Energiepolitik der Fall. Ich glaube, inzwischen weniger in der Wirtschafts- und Finanzpolitik, da nähert sich Deutschland eher Frankreich an. Lockere Kreditpolitik und Industriepolitik von oben. So außenpolitisch, glaube ich, ist es richtig, auch gegenüber Macron zu sagen, europäische Souveränität schön und gut, aber das heißt nicht, abkuppeln von den USA. Also ich sehe, dass es da schon ernsthaften Diskussionsbedarf gibt, würde mir aber auch ein bisschen mehr Empathie wünschen, das stimmt.
Viele Jahre an der Spitze der Grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung, seit dem Trump- und Brexit-Schock an der Spitze des von ihm mitbegründeten Zentrum Liberale Moderne. Ein Thema heute noch, mal wieder ein bisschen Aufregung um eine der erfolgreichsten deutschen Schriftstellerinnen, Juli C. Sie wird übermorgen am Mittwoch einen neuen Roman vorlegen, so eine Art Briefroman zwischen Welten, gemeinsam mit Simon Urban. Und es geht darin um, ja, so wurde es angekündigt, die ideologischen Gräben in Deutschland, um so Themen wie Einwanderung, Corona, Klima, Ukraine-Krieg. Ich freue mich ja, Herr Füchs, ich freue mich drauf, weil ich Juli C. immer sehr gerne lese, aber wahrscheinlich verliere ich schon mit diesem Satz jetzt ganz viel Sympathie bei vielen Menschen, die sagen, Juli C., oh, das geht doch gar nicht mehr. Wie geht's Ihnen?
Na, erstens sollte man nicht über ein Buch urteilen, was man nur nicht gelesen hat. Ich habe aber mir gestern Abend das Interview in der Neuen Zürcher Zeitung angesehen, was sie mit ihrem Co-Autoren dort gegeben hat, und ich hatte, sagen wir, ambivalente Gefühle dabei.
Warum?
Ich teile, das ist schon, sagen, dieses Grundanliegen zu sagen, wir müssen sehen, dass der Diskursraum nicht zu sehr verengt wird, ja, dass nicht Meinungen, mit denen man nicht übereinstimmt und die man vielleicht sogar für gefährlich hält, von vornherein als rechts abgestempelt werden oder als illegitim, ja, dass gerade Intellektuelle differenzieren müssen, dass sie auf Grautöne achten müssen und nicht alles auf so eine Schwarz-Weiß-Polarisierung bringen können. Das finde ich von der, und sagen, dass natürlich Demokratie von Meinungspluralismus lebt. Das finde ich, sind respektable und mir sogar sympathische Grundsätze, aber gleichzeitig gibt es da so Unter- und Obertöne, die mich irritieren, wenn sie zum Beispiel davon spricht, die Ausgangssperren bei Corona seien eine totalitäre Strafsituation gewesen oder sagen Begriffe wie menschenfeindliche, toxische Diskussionskultur. Das ist so ein Panikvokabular, was so eine Brücke bildet zu diesen verschwörungstheoretischen Protestbewegungen, ja, die von Meinungsdiktatur reden und von Mainstream-Medien, und da wird es meines Erachtens kritisch, wenn man das bedient.
Ja, Sie haben das Interview angesprochen in der Neuen Zürcher Zeitung. Das ist eben auch das, warum wir das heute zum Thema machen, weil es auch gerade in den sozialen Medien viel diskutiert wird. Es viel Kritik gibt, unter anderem, da möchte ich ihn mal zitieren, der Soziologe Oliver Nachtwey, der da ein fast schon sowas wie ein Muster erkennt. Zitat, in Deutschland entsteht ein neues politisches Lager, das quer zur traditionellen Rechten und zum Konservatismus steht. Anti-Vogue, Corona-skeptisch, Angst vor kultureller Überfremdung und für Diplomatie im Ukraine-Krieg, was er also als problematisch bezeichnet, Oliver Nachtwey. Ich würde das eigentlich genau andersrum beschreiben und mache mir da manchmal ein bisschen Sorge, dass wir so eine Erwartung haben, wenn man sozusagen in der Mitte oder vielleicht auch Mitte links in der Gesellschaft steht, dann muss man für die Maskenpflicht sein, dann muss man für mehr Waffen für die Ukraine sein. Dann gibt es im Prinzip so einen ganzen Erwartungskatalog. Und wenn man an irgendeiner Stelle das nicht erfüllt, dass man dann fast schon in Ungnade fällt.
Ja, zwei Dinge dazu. Das Erste, ich sehe durchaus auch eine Tendenz zu einer neuen Querfront. Da würde ich jetzt nicht unbedingt Julie C. einsortieren, muss sehen, ob sie dafür einen ideologischen Überbau liefert. Aber es ist ja empirisch nachweisbar, dass spätestens seit den Corona-Protesten jetzt mit dem Ukraine-Krieg wir zunehmend eine Verbindung haben von ganz rechten, ganz linken Kräften und einer neuen Strömung, die ich als ultralibertär bezeichnen würde, die also einen völlig individualistischen Freiheitsbegriff gegen jede Art von staatlicher Regulierung, was dann sofort als Bevormundungsstaat und der Weg in die Diktatur sagen, denunziert wird. Das ist eine reale Tendenz. Die macht sich jetzt auch im Ukraine-Krieg fest, wo wir fast deckungsgleiche Positionen haben zwischen dem Wagenknechtflügel der Linken und der AfD. Ja, und da kommt man eben nicht mehr weiter mit einem Pluralismusverständnis, das sagt, alle Positionen sind gleichermaßen legitim. Nein, wenn Sie Politik machen, dann müssen Sie Entscheidungen treffen. Das war sowohl bei Corona der Fall, wobei ich sagen würde, ja, da sind wir zum Teil auch übers Ziel rausgeschossen und haben zu schnell kritische Einwände in so eine Ecke alles Corona-Leugner geschoben.
Sagen wir jetzt, aber in dem Debattenklima zur Hochzeit von Corona war es ganz schön schwierig.
Ja, natürlich Leute wie Streeck zum Beispiel, wie massiv die angegriffen sagen worden sind, wo eben nicht genau differenziert wurde zwischen denen, die tatsächlich, ich würde sagen, eine völlig antiwissenschaftliche und unverantwortliche Position oder eine antiaufklärerische Position da vertreten haben und solchen, die einfach eine bestimmte wissenschaftliche Skepsis in die Debatte gebracht haben. Und jetzt bei der Ukraine, natürlich ist es legitim, zu sagen, Vorsicht, Vorsicht, wir dürfen nicht in den Dritten Weltkrieg rutschen. Aber das hat sich doch in eine Richtung entwickelt, die ich sehr stark als Desolidarisierung mit der Ukraine empfinde und als eine Art von Heiliger St. Florians Prinzip, zünd das Haus der anderen an und verschone meins. Und da finde ich schon, ist harte Auseinandersetzung angesagt und nicht einfach eine Haltung, die sagt, ist doch alles gleichermaßen legitim.
Ja. Wobei ich mir eines wünsche eigentlich für das Debattenklima, dass wir wieder mehr zu diesem Punkt, diesem schönen amerikanischen, englischen Satz kommen, we agree to disagree, und können auch nebeneinander leben und uns anerkennen und wertschätzen in unseren Positionen. Also es gibt so eine Tendenz nach geschlossenen Weltbildern. Das beobachten wir natürlich bei allen, die Verschwörungsgeschichten anliegen, aber wir sehen es auch, oder ich sehe es zumindest auch in weiten Teilen dessen, was wir als die Mitte bezeichnen.
Das würde ich aber jetzt nicht im linksliberalen Milieu primär ansiedeln, wenn Sie etwa die Sprache und die Tonlage auf diesen Corona-Demos, was also So, oder jetzt in der Ukraine-Auseinandersetzung, dass die für Waffenlieferungen eingetreten sind, schon von Anfang an als Bellizisten, Kriegstreiber.
Nicht so, genau, ja. in die Richtung, aber es gab ja auch das Wort der Lumpenpazifisten in die andere Richtung. Also da hat man sich, glaube ich, nichts geschenkt von beiden Seiten.
Ja,
aber
das ist ja harte genau Auseinandersetzung ist das eine. Ich finde auch, dass man da nicht zu zimperlich sein sollte. Aber natürlich muss man aufpassen, dass man nicht legitime Meinungsdifferenzen so zuspitzt, dass es nur noch eine Freund-Feind-Auseinandersetzung wird. Ja? Und dass die Gegenposition von vornherein als illegitim erscheint.
Ein kleines Thema habe ich noch. Das Bismarck-Denkmal in Hamburg, sehr sichtbar, sehr groß, wird jetzt gerade ertüchtigt, damit es nicht zusammenbricht. Aber damit verbunden gibt es eine Debatte. Soll man eigentlich so ein Denkmal überhaupt noch erneuern, ertüchtigen, dass es weiterhin sichtbar ist? Oder ist es nicht eigentlich auch aus der Zeit gefallen, einen Bismarck noch so zu ehren? Ralf Füchs, wir hatten die Debatte auch mit Blick auf das Auswärtige Amt, wo ja Annalena Baerbock einen wichtigen Saal umbenannt hat, sehr zum Ärger auch der Bismarck-Nachkommen. Wie sehen Sie das?
Natürlich ist Bismarck kein Role Model mehr, keine Leitfigur für eine demokratische Republik und für demokratische Außenpolitik. Er bleibt natürlich gleichzeitig eine historische Figur, die man nicht einfach zum Verschwinden bringen kann. Also ich würde sagen, man muss versuchen, diesen Denkmal, seinen imperialen Gestus zu nehmen und es so zu kontextualisieren, dass die kritischen Seiten auch sichtbar werden. Das kann man vielleicht machen, indem man entsprechende Ausstellungsräume mit dem Denkmal verbindet und sein Informationsangebot macht, was die Schattenseiten, also die Kolonialkriege, die deutschen Einigungskriege gegen Dänemark, gegen Österreich, gegen Frankreich, das Sozialistengesetz, den Kulturkampf gegen die Katholiken. Also Bismarck ist sicher keine Lichtgestalt. Insofern muss man das irgendwie brechen,
dieses Denkmal. Es gibt einen interessanten Vorschlag heute Morgen vom Historiker Jürgen Zimmerer bei uns im Programm geäußert, es einfach nicht zu renovieren und es sozusagen der Zeit und dem Lauf der Zeit und dem Verfall der Zeit zu überlassen, auch als Statement.
Ja, man kann sagen, aus der Zeit gefallen. Ich würde vielleicht eher vorschlagen, Christo-mäßig ihn jetzt mal ein Jahr zu verfügen. Das würde, glaube ich, mehr Debatten auslösen.
Ja, ich habe schon überlegt bei diesem Jürgen Zimmerer Vorschlag, eigentlich ist es auch normale deutsche Verwaltungsrealität. Man kommt eigentlich nicht rechtzeitig dazu, irgendwas zu renovieren. Aber gut, das wäre nochmal ein anderer Ansatz. Ralf Füchs, wir sind jetzt hier am Ende unserer sehr interessanten Radiostunde zu den Themen des Tages. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit heute.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht und hoffe, es war nicht langweilig.
Das war es nicht. Also obwohl, ich habe jetzt eine Frage, war es vielleicht für Sora, für ihre Hündin langweilig?
Wir haben gar nichts gehört. Die hat sich nämlich schlafen gelegt. Okay. Die fand das nicht so spannend.
Gut, dann gehen wir ganz, ganz leise jetzt aus dem Studio und sagen ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse heute an unserer Sendung. Tschüss.